Deutschlandfunk, Kultur heute.
Kultur trotz oder trotzt Corona, das könnte das Motto der diesjährigen Filmfestspiele von Venedig sein, die als erstes großes Filmfestival in der Pandemie stattfinden. Oder mit den Worten von Festivalchef Alberto Barbera.
Mitte Juni wurde uns klar, wenn wir es machen können, dann müssen wir es machen. Dann wollte man auch ein starkes Signal setzen. Ein Zeichen des Optimismus, der Ermutigung, der Solidarität an die Welt des Films.
Was das für die diesjährige Ausgabe bedeutet, dazu gleich mehr. Außerdem ein Bericht aus Budapest, wo sich die Theaterszene gegen die nationalistische Kulturpolitik versucht zu wehren. Und wir sprechen über eine Ausstellung, die sich mit dem französischen Kolonialismus beschäftigt. Mein Name ist Anja Reinhardt. Herzlich willkommen zu dieser Ausgabe von Kultur heute, in der es jetzt erst einmal um einen Opernmythos geht, um die Sängerin Maria Callas, die wahrscheinlich legendärste Operndiva des 20. Jahrhunderts. Die Callas ist das erzählerische Zentrum eines neuen Projekts der Performance-Künstlerin Marina Abramović, das gestern an der Bayerischen Staatsoper in München uraufgeführt wurde. Seven Deaths of Maria Callas heißt diese Mischung aus Film, Performance und Musik. Jörn Florian Fuchs, unser Opernkritiker, war gestern Abend in München dabei. Was ist das für ein Projekt, das Marina Abramović gestern gezeigt hat?
Es ist zunächst mal ein sehr privates, sehr persönliches Projekt. Es liegt daran, dass sich Abramović seit Jahrzehnten, wie sie sagte, mit der Callas befasst hat. Als Figur, als Mensch, als tragische Liebende, als Künstlerin, die eben auch sehr viel Schmerzen erlitten hat im echten Leben und auch auf der Bühne und die natürlich auf der Bühne x-mal gestorben ist und 7 dieser Sterbeszenen aus berühmten Opern von Verdi, Donizetti bis hin zu Carmen, eben Bizet, die werden auf der Bühne auch gezeigt. Es ist so, dass 7 unterschiedliche Sängerinnen auftreten und Marina Abramović, ja, man kann eigentlich erstmal sagen, nicht eine Performance bietet, sondern sie liegt die erste Stunde dieses Abends auf der rechten Seite zu sehen, völlig bewegungslos in einem Bett. Also gleichsam ist das Szenario, dass sich Abramović als Maria Callas an große Sterbeszenen gleichsam erinnert.
Ja, wenn wir jetzt an Maria Callas denken, dann denken wir natürlich an große Arien, Casta Diva zum Beispiel. Das ist es aber nicht, was wir hören, sondern es geht eher in diese Richtung. Jörn Florian Fuchs, was ist denn das für eine Musik, die wir da hören?
Ja, die stammt von Marko Nikodjevic. Das ist eine Auftragskomposition. Diese 7 Arien werden schon live gespielt, also begleitet vom Bayerischen Staatsorchester unter Joel Gamzu. Und es gibt Zwischenspiele von Nikodjevic, die diese einzelnen Teile verbinden. Dazu gibt es dann eben auch Texte von Abramović, Dinge, die sie zitiert, rezitiert. Und das war jetzt schon aus dem zweiten Teil dieses Abends. Da ist mehr Musik von Nikodjevic. Da wird es dann düster, dreuend, auch sehr elektronisch. Das heißt, es gibt eine Verbindung auch von den ja, Publikumsschlagern regelrecht und neuer Musik. Dazu gibt es einen Film, bühnengroß, bühnenfüllend. Wir sehen oft auch den Schauspieler William Dafoe und die Abramović spielt in diesem Film diese einzelnen Sterbeszenen, zum Teil sehr konkret, 1:1 übersetzt, zum Teil etwas abstrakter. Also zum Beispiel gibt es da die Tosca, die stürzt von einem sehr modernen Hochhaus in die Tiefe. Und wenn sie da unten landet auf einem Auto, dann harmoniert dieses Perlenkleid dieser Selbstmörderin Tosca perfekt mit den Glassplittern. Also es hat durchaus auch etwas sehr, sehr Inszeniertes, etwas Artifizielles, etwas sehr, ja, Schönes, Glattpoliertes an diesem Abend. Das Raue, das Wilde oder gar der Einsatz von Körperflüssigkeiten, wie es das ja in früheren Performances von Abramović gab, das fehlt hier völlig. Und in diesem zweiten halbstündigen Teil des Abends nach diesen 7 Arien, da gibt es das Sterbezimmer der Callas in Paris, das ist nachgebaut. Und da ist Abramowitsch zunächst wieder im Bett, aber dann steht sie langsam auf, vollführt ein Ritual, das sie sich selber über Lautsprecher vorgibt. Also da kommen so ein paar Zahlen, wie viele Schritte sie jetzt gehen soll, was sie tun soll, über Lautsprecher, die Stimme von Abramowitsch. Dem folgt sie dann und irgendwann geht sie hinaus. Und die sieben Sängerinnen der Arien kommen gleichsam als eine Putztruppe zurück und säubern den Raum und verhüllen ihn mit schwarzen Tüchern. Dann gibt es da noch den letzten großen Auftritt, Abramowitsch in einem unfassbar goldglitzernden Kleid, auch schon mit einer Geste zum Publikum hin, damit dann dieses Publikum auch reichlich Applaus spenden kann.
Also ganz große Emotionen sind wir ja gewöhnt von Marina Abramowitsch, aber ich muss gestehen, das klingt ein bisschen nach Kitschfalle. Was ist denn Ihr Fazit?
Also es schrammt öfters wirklich am Kitsch vorbei. Man könnte auch sagen, es ist ein bisschen zu kunstgewerblich. Auch diese Ästhetik ist eben zu glatt, zu schön letztendlich. Auf der anderen Seite hat man hier eben diesen Zugang dieser Ausnahmekünstlerin, die jetzt auch mit Anfang 70 natürlich nicht mehr eine große Radikalität hat, sondern das Ganze ja zunehmend auch meditativ und reduziert macht. The Artist is Present war ja auch eine sehr reduzierte Geschichte. Da saß sie ja etwa im MoMA einfach verschiedenen Leuten gegenüber, hat die zum Weinen gebracht, oft einfach, weil sie nur konzentriert ihnen in die Augen geblickt hat. Und ein bisschen von dieser Konzentration ist auch zu spüren. Ein kleiner Schlusseinwand wäre allerdings, dass es doch immer wieder an Energie fehlt und dass man vielleicht nochmal jemand gebraucht hätte, der eben drauf schaut, dass man nicht zu sehr in so einer Statik landet, die es im ersten Teil dann doch immer wieder gibt.
Jörn Florian Fuchs über das Projekt Seven Deaths of Maria Callas, der Performance-Künstlerin Marina Abramowitsch. Und dieses Projekt wird auch am 5. September auf Arte gezeigt. In Venedig werden heute die Filmfestspiele eröffnet. Und zwar als richtiges Festival mit Vorführungen im Kino und nicht im virtuellen Raum. Ein deutliches Signal für die Kinowelt, die nach wie vor unter den Maßnahmen gegen die Corona-Pandemie leidet. Das Festivalteam will optimistisch in die Zukunft schauen. Das betonte heute auch die Schauspielerin Cate Blanchett, die der Jury vorsitzt. Und was das für die diesjährige Ausgabe des Festivals bedeutet, darüber kann ich jetzt mit unserer Filmkritikerin Katja Nikodemus sprechen. Vielleicht fangen wir erstmal bei der Stimmung in der Stadt an, die ja in der Tat doch recht düster war. Letztes Jahr gab es das katastrophale Hochwasser. Dieses Jahr Corona, die Architekturbiennale konnte nicht stattfinden. Wie wichtig sind denn diese 77. Filmfestspiele in Venedig für das Kulturleben in Italien und den Film?
Naja, zum Ersten herrscht hier natürlich jetzt eine ungeheure Erleichterung, dass das Festival überhaupt stattfinden kann. Ich hatte den Leiter von Venedig, Alberto Barbera, im Vorfeld in einem Interview gefragt, ob es überhaupt Druck in der Öffentlichkeit gab, das Festival nicht abhalten zu lassen. Und er hat losgelacht und gesagt, nein, nein. Sozusagen, es gab im Gegenteil großen Druck von allen Seiten, von Seiten der Filmbranche, von Seiten der Region, das Festival abzuhalten. Und das spürt man auch, diesen Spirit auf diesem Festival, der einfach etwas anders ist. Und auch ein anderer Geist, muss man sagen, der die hier versammelte Filmwelt erschafft. Heute Abend bei der Eröffnung werden zum Beispiel die Leiter und Leiterinnen der 8 größten und wichtigsten Filmfestivals auf die Bühne gehen. Ja, in einem Akt der Solidarität. Also von Venedig, Cannes, Berlin, Locarno und so weiter. Und das ist natürlich dann schon, ja, eine symbolisch wichtige Geste.
Eine symbolisch wichtige Geste ist vielleicht auch, dass dieses Jahr das Festival mit einem italienischen Film eröffnet. Das war schon relativ lange nicht mehr der Fall. Lacci von Daniele Lucchetti. Ist das ein guter Anfang und eben auch ein Symbol?
Also ich will es jetzt mal ganz wertfrei erstmal sagen, ich durfte den Film ja schon sehen. So ein Eröffnungsfilm hat ja mehrere mögliche Funktionen und eine wichtige ist natürlich auch, gerade jetzt in diesem Jahr der heimischen italienischen Filmbranche Rückendeckung zu geben und auch mit Stars aufzuwarten. Und ja, dieser Film erzählt eine Ehe über mehrere Jahrzehnte und Stationen hinweg. Er beginnt mit ganz intimen, vertrauten Szenen einer Familie, Eltern und zwar kleine Kinder. Der Mann liest vor, alles scheint schön zu sein, aber dann kommt heraus, er hat eine Affäre, er wird die Familie verlassen. Und dann gibt es einen Sprung zu dem alten Ehepaar, das die beiden dann doch noch geworden sind. Und ja, dieser Film ist eher routiniert erzählt, eher fernsehmäßig gefilmt, also nicht im besten Sinne fernsehmäßig. Aber ich muss sagen, ich habe den beiden Darstellern sehr gerne zugeschaut, Alba Rohrwacher und Luigi Locascio. Das sind in Italien zwei Superstars und das ist vielleicht in diesem Jahr eben auch wichtig, mit dieser italienischen Prominenz zu eröffnen.
Kommen wir mal zum Rest des Programms, wenn man sich das mal anschaut. Ich habe es eben schon angedeutet, es ist alles ein wenig anders dieses Jahr in Venedig. Es gibt auch keine Hollywood-Produktion. Es gibt auffallend viele Regisseurinnen. Also was macht man dieses Jahr anders?
Na, man muss sagen, ich meine, im Bruch von jeder Routine liegt ja auch was Positives. Ich meine, das ist jetzt gar nicht so pseudotherapeutisch. Was anders ist, ist zum Beispiel, dass es eben weniger große US-amerikanische Produktionen gibt. Die großen US-Firmen warten ab. Auch die Oscarsaison wurde ja nach hinten verschoben. Es gibt aber zum Beispiel dafür amerikanische Independent-Familie im Wettbewerb Nomadland mit Frances McDormand zum Beispiel. Es gibt eben auch, ich würde sagen, bekannte Namen, die aber bisher noch nicht so wirklich in der ersten Reihe standen. Der Russe Andrei Konchalovsky zum Beispiel, der sich seit jeher, seit vielen Jahren auf sehr interessante Weise mit der russischen und sowjetischen Geschichte abarbeitet. Dear Comrade heißt sein neuer Film, der läuft hier im Wettbewerb. Es gibt auch neue Filme von dem israelischen Regisseur Amos Gitai, aber eben auch unbekanntere Namen. Und das ist in Venedig, das sich immer so ein bisschen ja, auf die Hollywood-Präsenz verlassen hat, eben auch was Neues und außergewöhnlich.
Wenn wir jetzt eben nochmal auf den immer wieder diskutierten Frauenanteil bei Filmfestivals gucken und der offenbar dieses Jahr in Venedig höher ist als sonst, da können wir auch gleich mal nach heute Abend schauen. Da gibt es nämlich schon zwei Preise, die vergeben werden, und zwar an die Regisseurin An Hui, an die chinesische Regisseurin und an die britische Schauspielerin Tilda Swinton. Würden Sie das auch als Signal werten?
Auf jeden Fall. Ich meine, Venedig hatte in den letzten Jahren immer wieder ein großes Problem mit dem Frauenanteil, zum Beispiel im Gegensatz zur Berlinale, die viel früher damit angefangen hat, da paritätisch zu sein oder das zumindest aufzuholen. Und im letzten Jahr wurde das zum Beispiel von der Jurypräsidentin Lucrezia Martel, der Argentinierin, sehr deutlich auch benannt. Und in diesem Jahr sind fast die Hälfte der Wettbewerbsfilme von Regisseurinnen gedreht worden. Und wenn wir da vom Bruch der Routine sprachen, ich freue mich zum Beispiel sehr auf den neuen Film einer jungen US-amerikanischen Regisseurin namens Chloe Zhao, eine Chinesin, die in den USA lebt. Die hatte einen Cowboy-Film gemacht vor 3 Jahren und hat jetzt eben einen neuen Film mit Frances McDormand, in dem sie eine Nomadin spielt. Nomadland heißt der, eine Nomadin, die mit ihrem Wohnwagen durch die amerikanische Wüste fährt. Und das ist natürlich toll, dass für solche Filme dann Raum frei wird und eben auch mal Raum für Frauen durch diesen Routinenbruch.
Katja Nikodemus kurz vor der Eröffnung der 77. Filmfestspiele von Venedig. Mehr zum Festival dann in den nächsten Tagen in Kultur heute. Gestern schon haben wir in dieser Sendung über den Rücktritt des gesamten Kollegiums der Budapester Theater- und Filmuniversität in den Kulturmeldungen berichtet. Die Leitung erklärte den Schritt mit der nationalistischen Kulturpolitik von Viktor Orbáns Fidesz-Partei. Ein autonomes Arbeiten sei so nicht mehr möglich. Über die Hintergründe berichtet Clemens Fehrenkotte.
Es sind Studentinnen und Studenten, Bühnen- und Filmschauspieler, Regisseure, Freunde und viele Anhänger der renommierten Uni für Theater und Filmkunst, die gleich am Montagabend auf Budapests Straßen gehen. Alle haben damit rechnen können, dass punktum zum 1. September der staatliche Schalter umgelegt, die Autonomie der populären Hochschule beendet und unter die Aufsicht des von der Regierung benannten Kuratoriums gestellt werden würde. Auf der provisorischen Bühne ergreifen namhafte Absolventen sowie Studierende der Universität das Wort. Per Livestream wird die Demo ausgestrahlt. Sie erklären sich mit der Entscheidung der bisherigen Uniführung solidarisch, geschlossen zurückzutreten, angesichts der Übernahme ihrer Hochschule durch das erst vor 2 Monaten im Parlament verabschiedete Gesetz. Viktor Bodo, einer der angesehensten Lehrkräfte, Schauspieler und Regisseur, der zuletzt regelmäßig am Volkstheater Wien inszeniert hat und am Tag nach der Kundgebung seine Kündigung einreichen wird. Ich will nicht die Uni betreten, bis die Autonomie nicht wiederhergestellt ist. Ich glaube kein Wort der Leute, die von einem Umbau sprechen und jetzt die Führung einer Hochschule mit so aggressiven und zynischen Maßnahmen und in einer so dilettantischen Art und Weise erledigen. Alle Gesprächsversuche seien an der Weigerung der neuen Träger zum Dialog gescheitert. Ihnen seien alle relevanten Befugnisse entzogen worden. Deshalb, so der Unirektor Laszlo Upor, zu Beginn dieser Woche bleibe Ihnen nichts mehr anderes übrig, als mit der gesamten Führung der renommierten Hochschule zurückzutreten. Tags darauf, am Dienstag, übernahm dann die neue Führungsriege das Zepter, die von der Orbán-Regierung ernannten Mitglieder des Kuratoriums der Stiftung für Theater und Filmkunst. Doch physisch übernahmen die Studenten das Unigebäude und besetzten es. Mit rot-weißen Absperrbändern verklebten sie das Eingangsportal, errichteten in den Hochschulräumen ihre Zelte, rollten Schlafsäcke aus. Michal Tschernoi, Student und Mitorganisator der Proteste, sagte im Handy-Interview mit dem regierungskritischen Privatsender Clubradio auf die Frage, ob die Eroberung der Universität eine spontane Aktion gewesen sei. Es war eine spontane Aktion. Es war gestern Nacht. Nach der Demonstration haben wir diese Aktion gemacht. Und es gab schon seit Wochen Pläne. Die Studenten haben einige kleinere Aktionen geplant und das werden sie auch in der Zukunft tun. Wer das Universitätsgebäude jetzt betreten und wem der Zugang verweigert werde, das sei keine Frage, so der Studentenanführer. Unser Hauptziel ist es, dass wir nur diejenigen in die Uni reinlassen, die uns gefallen, und die Leute, die wir hier nicht sehen möchten, nicht reinlassen. Bereits vor 2 Monaten, als die Regierungsfraktion der Fidesz vom Ministerpräsident Viktor Orban im Parlament per Gesetz beschlossen hatte, der angeblich von linken und westlich-liberalen Kulturwerten befallenen Theater- und Filmhochschule die Autonomie zu entziehen, hatten sich rund 200 der namhaftesten ungarischen Kulturschaffenden, Schriftsteller, Schauspieler, Regisseure, öffentlich gegen den jüngsten Vorstoß der Orbán-Regierung gewandt. Vergeblich, wie schon so oft in den vergangenen Jahren, die von der schrittweise Eliminierung autonomer und unabhängiger Bereiche der Kultur geprägt waren. Die Universität für Theater und Filmkunst benötige einen Modellwechsel, so die Begründung der Regierung. Durchsetzen wird dies nun das neue Kuratorium, das über die Leitung der Uni, die Lehre und die Ausbildungsrichtlinien entscheiden wird.
Clemens Fehrenkotte über den Rücktritt des Kollegiums der Budapester Theater- und Filmuniversität. Die Diskussion um den Namen der Berliner U-Bahn-Station Mohrenstraße oder um Objekte aus der Kolonialzeit in den Museen hat gezeigt, dass historisch und moralisch hier sehr viel aufzuarbeiten ist. Die Nachwirkungen der europäischen Kolonisierung sind aber auch ein Thema für die zeitgenössische Kunst. Das Kunsthaus Zürich zeigt gerade eine Ausstellung mit Objekten, Installationen und Filmen von Kader Atia, Sohn algerischer Einwanderer nach Paris. Remembering the Future, so der Titel der Schau, könnte man übergreifend vielleicht als Recherchearbeit zum Status quo kolonialer Aufklärung beschreiben. Christian Gampert hat sich das angesehen.
Im ersten Saal empfängt uns ein Denkmal, eine hohe, schrankartige Skulptur, bestehend aus lauter blechernen Karteikästen der französischen Kolonialpolizei, in denen früher Informationen zu algerischen Aufständischen gesammelt wurden. So bedrohlich diese Wand wirkt, die der Fassade des alten Hôtel de l'Indépendance in Dakar nachempfunden ist, so ermutigend sind die im gleichen Raum gezeigten Recherchen zur afrikanischen Architektur. In Kader Atias Collagen und Materialien ist unübersehbar, dass die Moderne, vor allem Le Corbusier, sich an maghrebinischen Bauten inspirierte und ihre Strukturen übernahm. Noch Norman Fosters sich nach außen wölbende Türme sind auf nordafrikanische Vorbilder zurückzuführen. Für die Afrikaner gehe es nun darum, meint Atia, die eigene Tradition über moderne Gebäude zu reappropriieren und nutzbar zu machen. Nach diesem relativ zahmen Beginn erzählt der restliche Parcours dann aber von den Wunden und Verletzungen, die der Kolonialismus hinterlassen hat, und von den vergeblichen Versuchen, diese Wunden zu heilen oder manchmal ganz konkret zu vernähen. Atia nutzt für dieses Thema 2 Strategien. Zum einen hat er aus Archiven Bilder von Soldaten ausgegraben, die im Ersten Weltkrieg grässlichste Gesichtsverletzungen davon trugen. Diese deformierten, mit plastischer Chirurgie höchst unzureichend rekonstruierten Gesichter, les gueules cassées, die den Betrachter in tiefe Trauer stürzen, sind für Atia nun Vorbilder für skulpturale Arbeiten, blockartige Büsten, die er mit senegalesischen Kunsthandwerkern herstellt und die die Kriegsversehrten wie verzerrte Picasso-Köpfe wirken lassen. Das Drama ist nun, dass viele dieser verstümmelten Deutsche und Franzosen zum großen Teil aber auch Maghrebiner waren, sagt Kuratorin Miriam Varadinis.
Viele dieser Soldaten waren nämlich wiederum Soldaten, die aus den Kolonien kamen, die sozusagen als Kanonenfutter eingesetzt wurden, der ehemaligen Kolonialherren, also Frankreich in dem Fall, und wurden an die Front geschickt.
Atias 2. Strategie ist narrativer und für den Zuschauer zeitraubender. In vielen Video-Interviews befragt er intellektuelle und politische Aktivisten mit kolonialen Wurzeln nach ihrem Leben in der französischen Gesellschaft und den damit verbundenen auch subtilen Benachteiligungen. Es geht dabei sehr oft um den männlichen oder weiblichen Körper, in den sich etwas einschreibt oder der benutzt wird, egal ob im Musikgeschäft oder in der Pornografie. Und der aus dieser Rolle des Ausgegrenzten nicht herauskommt.
Es gibt eben Arbeiten bei ihm, die funktionieren ganz direkt, eher emotional. Und dann gibt es diese Arbeiten, die sehr diskursiv sind, die wie so visuelle Essays sind. Das sind Möglichkeiten für ihn, um Stimmen eine Plattform zu geben, die sonst in der von uns geprägten, von der westlichen Welt geprägten Geschichte keinen Platz haben.
Zum anderen spielt der Raub ritueller Gegenstände und die Frage der Restitution an die Herkunftsländer eine Hauptrolle in dieser Ausstellung. Atia baut eine Art Versammlung von Masken, Stelen und Ganzkörperfiguren, eine düster beleuchtete Kirche, in der vorne auf einem Videoschirm afrikanische und westliche Intellektuelle über die notwendige Rückgabe der Kunstwerke sinnieren. In einem anderen Raum geht es um afrikanische Mythen und die brutale christliche Missionierung Afrikas. Das alles hinterlässt beim europäischen Zuschauer ein ziemlich schales Schuldgefühl, weil auch er ja aus seiner Rolle nicht herauskommt. Man sollte es sich in der Restitutionsfrage aber nicht zu einfach machen. Die politischen Verhältnisse in den afrikanischen Ländern sind kompliziert. Und Kader Atias Versuch, mit Vernähungen an afrikanischen Masken oder traditionellen zerbrochenen Keramiken eine Reparatur durchzuführen, ist durchaus ambivalent, weil die Narbe nämlich in der afrikanischen Kultur als Schönheitsideal gehandelt und die Deformation aus rituellen Gründen oft extra hergestellt wird, die Narbe in Europa hingegen unerwünscht ist. Und das hat nicht nur damit zu tun, dass Europa gern verdrängt, sondern auch damit, dass man mittlerweile die Deformation des Einzelnen vermeiden möchte.
Der französisch-algerische Künstler Kader Atia im Kunsthaus Zürich, Christian Gampert, berichtete. Anfang März wurde die Leipziger Buchmesse für dieses Jahr abgesagt. 2021 soll sie stattfinden, allerdings zu einem anderen Zeitpunkt als sonst. Mehr dazu in den Kulturmeldungen mit Katrin Weller.
Die Leipziger Buchmesse soll im nächsten Jahr vom 27. bis zum 30. Mai stattfinden und nicht wie geplant im März. Die Begründung, das neue Datum in der wärmeren Jahreszeit gibt den Messemachern in der Corona-Pandemie mehr Flexibilität, erklärte Direktor Oliver Ziller. So könne zum Beispiel der Außenbereich des Messegeländes mitgenutzt werden und es gäbe auch mehr Möglichkeiten für das große begleitende Lesefestival Leipzig liest. Ein späteres Datum, etwa im Juni oder Juli, wäre für den Buchmarkt hingegen schon wieder zu spät, so Oliver Ziller.
Wir haben natürlich einen Buchmarkt und der folgt auch Gesetzen. Neue Bücher werden ab Januar verlegt und es ist auch wichtig, dass die dann zu einer bestimmten Zeit in die Öffentlichkeit kommen. Außerdem haben wir auch eine Arithmetik in Deutschland zwischen Leipzig und unseren Kollegen in Frankfurt. Und wir haben natürlich auch mit Verlagen gesprochen und haben uns beraten. Und das war, wie gesagt, ein Abwägungsprozess. Die perfekte Lösung kann es hier gar nicht geben, sondern es kann eine den Umständen entsprechende und eine, die uns es sehr wahrscheinlich sein lässt, dass es gut funktioniert. Und das war dann eben der Mai.
Das sagte Oliver Zille, Direktor der Leipziger Buchmesse im Deutschlandfunk. Wie genau die Buchmesse im Mai unter Pandemiebedingungen aussehen wird, ist noch offen. Das Konzept werde jetzt schrittweise verfeinert. In Berlin sind Geschäftsräume und eine Wohnung durchsucht worden, und zwar im Zusammenhang mit dem Einbruch in das Grüne Gewölbe in Dresden. Nach Angaben der Dresdner Staatsanwaltschaft soll der Mann, dessen Wohnung durchsucht wurde, den Tätern auf fiktive Personalien registrierte SIM-Karten für Mobiltelefone verkauft haben oder diese zum Vertrieb an ein Internetcafé weitergegeben haben. Die fraglichen SIM-Karten seien bei der Vorbereitung der Tat und auch während des Diebstahls für Absprachen zwischen den Tätern genutzt worden. Die Ermittler hoffen nun, aus den sichergestellten Beweismitteln Hinweise auf die Identität der Täter zu erhalten. Im vergangenen November waren Einbrecher in das Grüne Gewölbe eingedrungen. Sie stahlen historischen Juwelenschmuck von großem Wert. Eine Premiere ohne Bravo-Rufe. Die soll es am kommenden Montag in Wien geben. Dann nimmt die Staatsoper wieder ihren Spielbetrieb auf. Dabei gibt es einige Hygieneregeln. Zum Beispiel ist das Tragen von Mund-Nasen-Schutz bis zum Sitzplatz obligatorisch. Und es wird eben auch geraten, am Ende der Vorstellung auf Buß und Bravos zu verzichten, so der neue Staatsoperndirektor Bogdan Roschitsch.
Das waren die Kulturmeldungen mit Katrin Weller. Der Kreml-Kritiker Alexei Nawalny wurde mit einem chemischen Nervenkampfstoff vergiftet. Das gab die Bundesregierung heute bekannt. Das und mehr in den Informationen am Abend nach den Nachrichten. Ich bin Anja Reinhardt. Danke fürs Zuhören und noch einen schönen Abend.